Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute haben Alexander und ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast, eine spannende Gästin, wie man heutzutage sagt. Und zwar Beate Schwedler ist heute bei uns. Beate hat ihres Zeichens essentiell dazu beigetragen, dass es den Verein Forum Dunkelbund e.V. in Dortmund gibt und mich dazu gebracht, mich im Hospizdienst zu engagieren. Und jetzt gebe ich auch direkt den Redestab mal ab an Beate. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du direkt mal ein bisschen was zu deiner Person erzählen.
Hallo, ja, schön. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, wenn ich was zu meiner Person erzähle. Ich komme aus einem journalistischen Berufsfeld. Ich habe Publizistik studiert, dann habe ich 10, 12 Jahre in Dortmund ringsrum journalistisch freiberuflich gearbeitet, volontiert bei der Tageszeitung hier, bei einer Tageszeitung. Damals hatten wir noch mehrere. Ja, dann bin ich ins Marketing gekommen, nochmal so 10, 12 Jahre. Genau, und dann habe ich mit 50 plus, also jetzt bin ich 60 und mit ungefähr 52, 53, weiß ich gar nicht mehr genau, dann habe ich nochmal alles hingeschmissen und habe gesagt, ich werde Trauerrednerin. Das war so der Break im Leben, genau, da stoppe ich erstmal.
Ja, das finde ich schon total spannend, ne? Also nochmal so komplett alles über Bord zu werfen. Was hat dich geritten, Trauerrednerin zu werden? Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ach, das ist so populär, da hörst du überall in der Presse, da wirst du reich und berühmt.
Nee, reich und berühmt wird man damit nicht. Ja, ich glaube, dass das bei mir so ist, wie es bei vielen Leuten ist, die, wenn sie sich das wirklich überlegen, dass sie in so ein Arbeitsfeld gehen mit Tod und Trauer, dass sie selber was mit Trauer erlebt haben. Ne? Ich hatte, das war aber schon etliche Jahre vorher gewesen, aber ich war eben noch ziemlich jung gewesen. 42 habe ich zweimal Todesfälle ganz knapp hintereinander miterleben müssen. Mein Lebensgefährte ist gestorben und ein halbes Jahr später meine Lieblingsschwester. Und das war ja für so ein Alter, für 42 war das schon ganz schön heftig, so das so hinzunehmen. Ich hatte überhaupt noch nichts damit zu tun gehabt, außer dass meine Oma gestorben war, als ich Kind war. Ja, und das hat mich schon ganz schön mitgenommen. Und das hat auch vieles dann so im Laufe der Jahre, kann man sagen, verändert.
Mhm. Ja, bevor wir erstmal, hallo. Erstmal von mir auch. Ja, erstmal generell freue ich mich total, dass wir jetzt erstmal so in der Runde zusammensitzen. Wir saßen übrigens, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir saßen schon total oft so in der Runde zusammen, aber machen jetzt das erste Mal den Podcast so zusammen. Irgendwie ist das ganz schön. Ja, bevor wir gleich zum Verein kommen, wollte ich auch mal fragen, der Bereich ist ja für dich auch was Besonderes. Du machst ja nicht nur Trauerreden, sondern du machst ja auch die Ausbildung. Das heißt, du kümmerst dich ja sogar auch darum, Leute dahingehend auszubilden. Was macht das für dich so besonders? Dass du sagst, hast ja schon mal darüber gesprochen, Trauerreden sind irgendwie was eine richtige Herzensangelegenheit für dich so.
Genau. Also die Trauerreden, das kam eben so, dass meine beiden Lieben, die verstorben waren und dann ja auch betrauert wurden mit einer Trauerfeier, die waren beide aus der Kirche ausgetreten und hatten, und dementsprechend gab es da freie Trauerredner. Und die eine Rede war auch gut, die hat mir gut gefallen, und die andere war so mittel, sag ich mal. Also das war so nicht das, was ich mir da so vorstellen würde, ne? Und dann hat sich das letztendlich auch daraus ergeben. Also ich selber bin gar nicht getauft und bin nie in der Kirche gewesen. Und deswegen ist für mich persönlich jetzt auch die Vorstellung, dass eben ein Pfarrer kommt, um die Trauerrede zu halten, eher fremd. Und da war es eben auch so. Da muss man dann gucken, ja, was passiert denn dann? Und dann habe ich so gedacht, ja, also das ist eigentlich eine schöne Herausforderung, so eine Trauerrede gut zu gestalten, ne? Was gut zu machen, ja. Genau, ja, also ich habe das ja nicht sofort gemacht, dass ich Trauerredner ausgebildet habe. Es hat sich eigentlich alles so aufgebaut. Ja, ja, genau. Es hat sich alles so nach und nach entwickelt, ne? Und erstmal fing es eben an mit den Trauerreden. Und da habe ich dann schon also eine Menge Erfahrung gesammelt in dem Bereich Umgang mit Menschen in Trauer.
Hat für dich diese Arbeit, oder du kannst das auch ein bisschen differenziert beantworten, sowohl die Arbeit als Trauerrednerin als auch die Arbeit im Verein beziehungsweise mit Sterbenden, hat dich das in irgendeiner Form ja den Umgang mit Verlust irgendwie verändert? Oder hast du vorher schon anders über Verlust nachgedacht und hast quasi gedacht, ich möchte anderen Menschen damit helfen, oder was? Wie ist das so?
Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht.
Deswegen sage ich, kannst du ruhig differenziert anfangen.
Ich bin so ein bisschen, vielleicht erzähle ich das nochmal kurz. Also gerne. Ich habe ungefähr 5-6 Jahre als Trauerrednerin gearbeitet und dann habe ich mit Thorsten Hase zusammengekommen und er hat in der Kinderhospizarbeit angefangen. Und wir haben beide vorher eben was ganz anderes gemacht, er auch. Und haben uns privat getroffen und beisammen gesessen und haben uns dann so von der Arbeit erzählt. Oder dass wir eben auch alle, dass wir beide nochmal neu angefangen haben, beide in dem Bereich Tod, er eben quasi vor dem Tod, ne, Hospizarbeit, und ich hinterher bei der Trauer. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch also ein Thema, dem könnte man sich wirklich mal widmen. Da gibt's zu wenig, da gibt's wenn es Angebote gibt, fast immer aus dem kirchlichen Bereich etwas, was nicht schlimm ist, also ich habe nichts dagegen. Aber ich muss, da ich ja nie da drin war, ja trotzdem auch für mich was finden, ne? Und von daher fand ich das eben gut, da auch eine Alternative mal zu schaffen. Genau. Und so kamen wir dann zusammen und haben den Verein gegründet, haben uns noch andere Leute gefunden, die das auch gut fanden. Zum Beispiel eine Bestatterin ist da Mitglied geworden und so weiter. Also so ein kleiner Kreis von Leuten. Und wir haben gesagt, ja, wir gründen mal den Verein. Genau. Und dann ging das alles so einerseits Schritt für Schritt, andererseits Schlag auf Schlag, weil es nämlich ein ganz schönes Tempo hatte in der Entwicklung, was manchmal gar nicht so einfach ist, da immer so mitzukommen, wie sich alles entwickelt hat. Wir haben am Anfang eben gesagt, wir gründen einen Kinderhospizdienst. Das liegt dem Thorsten Hase sehr am Herzen. Das ist so sein Kind. Und ich habe diesen Bereich von Trauerbegleitung aufgebaut. Habe auch in der Öffentlichkeitsarbeit viel gemacht am Anfang. Also eben auch das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringen, dass draußen drüber gesprochen wird. Ja, so fing das alles an. Und die Kinderhospizarbeit, die hat sich ja zu einem riesigen Unternehmen entwickelt. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr mal den Thorsten Hase selber einladet. Und,
er darf sich sehr gerne ganz herzlich eingeladen fühlen. Wir fragen ihn auch nochmal persönlich.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil das einfach so sein Spezialgebiet ist. Und das kann er. Und das ist auch nochmal eine ganz spezielle Form von hospizlicher Begleitung. Und ich bin eben mehr auf dieser Seite geblieben, wo ich auch herkam, nämlich auf der Seite der Trauernden, ne? Und dann haben wir angefangen, Angebote für Trauernde zu entwickeln. Das war auch manchmal so ein Suchen und Finden. Wir hatten anfangs der Verein heißt ja Forum Dunkelbund. Dann hatten wir die Dunkelbundabende. Das war ein sehr lustiges Format, wo wir uns immer in einem, in einer Kneipe haben wir eingeladen. Da konnte man auch was essen. Menschen, die in Trauer sind, und haben dann immer noch Gäste eingeladen. Wir haben da Gäste eingeladen, wie den Ruud van Laan, berühmten DJ aus Dortmund, und auch eine Unternehmerin, und die beide auch schon einige Insolvenzen hingelegt haben. So. Und dann haben wir gesagt, das ist der Stehaufmännchenabend, ne? Und haben mit denen dann aber darüber geredet, wie ist das, wenn man einfach nochmal neu anfängt, wenn irgendwas gescheitert ist, ist ja auch ein Verlust, und man nochmal wieder rangeht. Und so, das war ein ganz schönes Format, war auch oft sehr lustig und also gab es tolle Themen. Aber es hat sich dann doch so rausgestellt, dass es doch so ist, dass die Leute, die dann kommen, wenn die dann akut in Trauer sind, dann doch eigentlich ein anderes Bedürfnis haben, nämlich über sich zu reden und ihre Erfahrung. Und dann habe ich 2019 die erste Trauergruppe, also ins Leben gerufen, eine geschlossene, feste Trauergruppe. Daraus hat sich inzwischen auch vieles an unterschiedlichen Trauerbegleitungssachen entwickelt, die wir anbieten. Genau. Und 2020, dann auch nochmal der Gedanke, dass es auch ein überkonfessioneller Erwachsenenhospizdienst ein gutes Angebot wäre in Dortmund, ne? Und den haben wir auch gegründet. Und da bist du ja zum Beispiel Ehrenamtliche. Daher kennen wir uns ja.
Genau. Mhm. Da kennen wir uns her. Das stimmt. Da gab es dann 2021, Anfang des Jahres, den Aufruf für Menschen, die sich engagieren möchten, um mit dabei zu sein. Ja, da fühlte ich mich direkt angesprochen. Wie kommt man dann von der Trauer in die Sterbebegleitung? Das ist ja dann schon auch wieder das andere Ende des Todes, ne? Also die Trauer findet größtenteils hinterher statt, also streckenweise natürlich auch schon vorher, weil man weiß, was auf einen zukommt oder weil man ganz viele Befürchtungen hat, was auf einen zukommt und sich auch vorbereiten möchte. Wobei aber, ich glaube, so die klassische Trauergruppe ja erst nach dem Verlust eines Menschen einsetzt, ne? Und Sterbebegleitung ist vorher, ne?
Ich glaube, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Also das, wenn man sich die einzelnen Geschichten wirklich anguckt und in der Tiefe sich da mit den Menschen drüber unterhält und die was erzählen, dann das weiß der Alex vielleicht auch, dass zum Beispiel diese letzte Zeit, ne, der Begleitung ist ein ganz, ganz, ganz wichtige, präsente Zeit, auch für die Angehörigen, die übrig bleiben. Das ist wie die Krankheit gelaufen ist. Das ist manchmal ja auch ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess. Da passieren Sachen. Das ist im besten Fall auch eine Zeit, in der man Abschied nehmen kann, manchmal nicht. Und wenn man Abschied hat nehmen können, also in einer Sterbebegleitung, sag ich mal, dann ist das etwas, was sehr hilfreich ist und das sehr viel leichter macht auch hinterher.
Ja. Kann ich jetzt aus meinem Arbeitsbereich als Bestatter natürlich auch so bestätigen. Ich muss sagen, wenn tatsächlich die Möglichkeit bot, da quasi wirklich einen Prozess draus zu machen, das wirklich anzugehen und zu sagen, wir begleiten jetzt quasi wirklich die Familie oder die Einzelperson, die sich um die Person kümmern, die verstirbt, bis zum Ende, und es ist immer die Möglichkeit da, quasi sich wirklich zu verabschieden und alle Dinge nochmal zu machen, die man irgendwie vielleicht sagen wollte, machen wollte, wie auch immer. Das erleichtert uns die Arbeit auch einfach insofern, als dass diese Wunde zwar definitiv da ist, und ich will auch gar nicht über die Größe irgendwie reden, aber es ist so, als wäre schon vorher quasi irgendwie so ein kleines Pflaster oben drüber gelegt worden, einfach weil man schon so vorgearbeitet hat, sage ich jetzt mal. Und dann ist das zum Beispiel auch nicht mehr notwendig oder für viele nicht mehr notwendig, dass sie sagen, nö, eigentlich, wir haben Abschied genommen, ich brauche überhaupt nicht mehr irgendwie jetzt nochmal am offenen Sarg Abschied nehmen oder so. Das ist auch, finde ich, Teil von Sterbebegleitung, und das ist auch, finde ich.
Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich mich da nur anschließen. Das hatte ich ja auch irgendwie bei meinem Opa, als der verstorben ist, dass dann tatsächlich durch die Abschiednahme und die Begleitung für mich schon ganz, ganz viel Trauerarbeit geleistet wurde. Ja. Natürlich ist man hinterher noch traurig, und ich war hinterher auch noch lange Zeit traurig, bin das auch heute noch streckenweise. Aber es ist nicht so diese tiefe, hilflose oder schon fast verzweifelte Trauer, die man hat, ne, weil keine Antworten da sind oder wie auch immer, auch wenn es nicht unbedingt Antworten gibt in einer Sterbebegleitung, ja.
Genau, und wenn es möglichst gut läuft, das ist natürlich immer mit den Begriffen jetzt ein bisschen schwierig, ne, aber vielleicht kann ich es auch einfach an meinem eigenen Beispiel besser sagen, das ist vielleicht leichter, als wenn man jetzt so allgemein wird. als mein Lebensgefährte sterben, also gestorben ist oder beziehungsweise bevor er gestorben ist, diese Zeit, das ist schon auch knifflig, weil man auch als Angehöriger ja auch sich dagegen wehrt, auch gegen die Erkenntnis, dass das so kommen wird oder auch noch möglichst viel Zeit rausschlagen will oder ne, jetzt machen wir noch dies, jetzt machen wir noch das. Wenn es dann so gelingt, und das habe ich so erlebt, dass man irgendwann das akzeptieren kann, dass es jetzt an sich so ist, das ist natürlich auch nicht unbedingt gleichzeitig. Also das sind ja zwei Menschen und es sind nicht unbedingt beide gerade genau in der gleichen Minute bereit, das zu akzeptieren. Der eine akzeptiert es vielleicht gerade und der andere kämpft noch oder wieder umgekehrt. Ne? Mhm. Wenn das aber so gelingt, das zu akzeptieren, dann ist das eben doch schön, dass man Abschied nehmen kann, dass man dann auch gemeinsam auch nochmal auch eigentlich auch eine Tiefe erreichen kann, die ja besonders ist. Mhm.
Spannende Geschichte, ja. Und wie gestaltet sich dann für dich gute Sterbebegleitung? Na, du hast gesagt, wenn es gut läuft. Wie kann es gut laufen? Also was war für dich Beweggrund, dann auch diesen ehrenamtlichen Hospizdienst ambulant noch ins Leben zu rufen? Was hat deiner Meinung nach gefehlt hier in Dortmund und Umgebung?
In der Welt.
Genau.
Was Gutes und was, denke ich, sehr wichtig ist, ist ein Gegenüber, ne? Ein menschliches Gegenüber, also dass man jemanden hat. Und auch die Leute, die wir begleiten, die haben oft auch noch Angehörige, aber es ist, manche haben auch keine. Katrin, du hast ja auch selber jemanden begleitet, der sonst niemanden hatte. Da erschließt sich ja schnell, wie wertvoll das ist, dass ein menschliches Gegenüber da ist überhaupt. Und wo dann der Mensch, der Abschied nehmen muss von seinem Leben, vielleicht auch nochmal die Gelegenheit bekommt, auch so ein kleines Resümee zu machen. Ne? Das ist, glaube ich, auch was vielleicht wichtig wird am Ende des eigenen Lebens. Und dass man nochmal die Gelegenheit hat, auch vielleicht das jemandem in die Augen zu sagen, naja, das war nicht so toll von mir oder das habe ich ganz gut gemacht.
Irgendwie spukt gerade in mir so der Gedanke, so Abschied von sich selbst auch irgendwie nehmen, so ein bisschen drumherum. Mhm. Also das ermöglicht, glaube ich, Menschen, die vielleicht da nicht so viel drüber nachdenken oder irgendwie sagen, boah, jetzt geht's irgendwie mit mir zu Ende, aber irgendwie will ich ja auch noch gar nicht gehen. Aber so die Möglichkeit nochmal vielleicht reflektiert darüber nachzudenken, was das Leben ausgemacht hat und so. So einfach, es ist ja nicht nur, dass man das andere einen hergeben, sondern dass man sich selbst ja auch irgendwie, ich sag mal, hergibt.
Das eigene Leben hergibt.
Das unterschätzt man ja manchmal auch. Und gerade eben die Geschichte, die uns auch jetzt mehrere Podcasts schon begleitet haben von Katrin, von dem Mann, der eben niemanden hatte. Ja. Auch das, finde ich, ist einfach ja auch ein Zeichen, dass der trotzdem irgendwie dadurch die Möglichkeit bekommen hat, von sich selbst Abschied zu nehmen. Vielleicht sonst gar nicht gehabt hätte.
Und es kann auch sein, dass jemand gut begleitet ist. Ich selber habe auch eine Sterbebegleitung gemacht bei einer sehr alten Dame, die keine Kinder hatte, aber eine Nichte, die sich sehr gut gekümmert hat, die aber 30, 40 Kilometer weit entfernt wohnte und berufstätig war Vollzeit und jetzt nicht dauernd da sein konnte. Die hat sich sehr gut gekümmert, die war auch vom Fach, die war selber Krankenschwester oder ist selber Krankenschwester. Für die war das aber auch so eine Beruhigung zu wissen, dass da eben nochmal Hospizdienst kommt, also dass jemand auch noch in dem Prozess da ist. Und dann haben wir uns immer abgesprochen. Ne? Mhm. Und das war in diesem Fall jetzt nicht so wichtig, da ging es einfach um Dasein, aber bei anderen Menschen kann es auch mal das Thema sein, dass man vielleicht dieses Resümee oder auch diese Abschiednahme vom eigenen Leben vielleicht gar nicht so mit den Angehörigen gemeinsam vollziehen kann, weil vielleicht, und das kann ich wirklich gut verstehen, dass man nicht immer genau auf der gleichen Ebene ist, ne? Derjenige, der sterben muss und der Begleitende. Und wenn man als Angehöriger oder Angehörige dann noch so ist, ah, bleib da oder jetzt kämpf mal oder so, das wird ja oft gesagt, ne? Du musst kämpfen. Und der andere ist aber gerade dabei zu sagen, ja gut, ich glaube, vielleicht akzeptiere ich das jetzt auch mal und jetzt gucke ich mir mal nochmal so mein Leben an. Dann ist unter Umständen vielleicht der Angehörige gar nicht so der allerbeste Gesprächspartner. Ne? Das könnte mal passieren. Oder dass eben auch verschiedene Menschen notwendig sind. Ne? So wie man sagt, irgendwie, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, braucht es vielleicht auch mehrere Menschen, um jemanden in den Tod zu begleiten. Ne?
Ja, bei bestimmten Sachen, die im Leben vorgefallen sind, möchte man vielleicht auch gar nicht nochmal mit den engsten Angehörigen darüber sprechen. Ne? Also vielleicht waren die gar nicht involviert. Mhm. Vielleicht ist es dann einfacher, so wie wenn man im Urlaub ist, fällt es einem plötzlich total leicht, mit fremden Leuten über seine Schwierigkeiten zu sprechen. Und da hat man die Zunge ganz locker, ob man jetzt was getrunken hat oder nicht, ist da vollkommen egal. Weil man weiß, man sieht die nicht wieder und das Urteil ist nicht so schlimm. Oder die Stimmung ist gerade so losgelöst, dass gar kein Urteil mitschwingen kann. Ne? Und das ist bei Angehörigen dann natürlich immer das große Risiko. Da ist schon eine Vorbelastung oder eine Vorformung der Beziehung, wie auch immer. Und dann möchte man das vielleicht gar nicht so richtig mit denen teilen.
Ja, so ist das. Genau so ist das. Ja, das ist der Punkt. Mhm. Und das macht das so wertvoll, dass da eben auch jemand kommt, der eben nicht vorher eine enge Beziehung hatte. Ne? Das ist genau die Sache. Und das hören wir auch manchmal von unseren Ehrenamtlichen, dass dann eben auch jemand sagt, ah, meiner Tochter kann ich da ja nicht drüber reden, ne? Die will das so nicht hören. Die will nicht hören, dass ich das jetzt akzeptiere oder dass ich jetzt sterben möchte. Das will die nicht hören.
Ja. Ja, genau, das ist das ja auch irgendwie. Also unweigerlich hinterlässt man ja, wenn man Familie hat, hinterlässt man ja Leute, die danach definitiv traurig sein werden. Und irgendwie hemmt man sich ja mit Sicherheit auch davor zu sagen, ich will jetzt nicht mehr. Ich glaube, außer wenn man jetzt vielleicht wirklich sehr alt war, ein erfülltes Leben hatte, dann hört man das schon, also ich jetzt in meinem Beruf häufiger, dass die Leute irgendwie gesagt haben, ja, Oma wollte jetzt nicht mehr. Sie hat gesagt, ich möchte jetzt zu meinem Partner oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel jünger ist oder irgendwie einige Sachen eigentlich noch angestanden hätten, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig für die Angehörigen zu hören, weil das wie so ein, du willst mich jetzt quasi verlassen, so unter dem Motto.
Ja, genau.
So, das,
das hören die dann.
Und auch wenn es ja gar nicht so gemeint ist, kann ja gar nicht so gemeint sein, weil das ja eigentlich eine total ehrliche Aussage ist, aber ich glaube, das hört man dann als Angehöriger und dann ist man nicht so verletzt und ich glaube, ja, da ist diese neutrale Position.
Das ist ja auch manchmal bei Kindern so, ne? Dass Kinder das, wenn die schwer erkrankt sind oder steht auch fest, dass sie sterben müssen, dass die manchmal ganz unbefangen und locker darüber fast sprechen können. Und allen Erwachsenen verschlägt es die Sprache, ne?
Ja, als Kind weiß man noch nicht, was schwer wiegt auf den Schultern oder dem Herzen der Angehörigen. Ne? Da geht man noch ganz unverblümt damit um. Ne? Und ich glaube, im Alter ist es so, dass man dann auch das Gegenüber nicht beschweren möchte. Ne? Das möchte ich dir gar nicht zumuten. Da ist es viel, viel einfacher, das einem Fremden zuzumuten, weil der kann das irgendwie leichter abstreifen. Ja, ja, okay. Und was ist dann für dich so ein, oder was ist eine richtig gute im Vergleich zu einer richtig schlechten Begleitung? Gibt es sowas?
Ja, also eine schlechte, das kann ich mir jetzt so gar nicht so, müsste ich mir jetzt so zusammenfantasieren.
Gibt es hier ja auch nicht.
Nein, das gibt es bei uns ja überhaupt nicht.
Das haben wir nicht, nein. Das haben wir
gar nicht
im
Angebot. Also klar kann man sich jetzt vorstellen, dass Kommunikation schief geht, ne? So, dass zwei Leute nicht gut miteinander kommunizieren können. Das kann man sich jetzt schon vorstellen, ob jetzt mit Worten oder ohne Worte oder wie auch immer, ne? Es gibt viele Schwierigkeiten und Hürden. Also manchmal sind Leute eben tatsächlich nicht mehr in der Lage zu sprechen. Das ist eine große Herausforderung, also sich einer Kommunikation zu stellen, wo die andere Seite keine Worte benutzen kann. Schwierig, schwierig, schwierig. Da bewundere ich unsere Ehrenamtlichen, die also wirklich sich da teilweise mit Ehrgeiz reinbeißen, sage ich fast. Also, oder auch was lernen, Zusatzsachen lernen und mit einer Logopädin sprechen und ich weiß nicht was alles, ne? Und sich da auch Fähigkeiten aneignen, um solche Hürden zu meistern. Also das finde ich wirklich toll. Ja, also ich denke mal, nicht gelingende Kommunikation, so wäre wahrscheinlich das, was nicht gut ist, ne? was die Sache sperrig macht. Mhm. Aber andererseits denke ich auch, das ist auch eine Frage, was ist nicht gelingende Kommunikation? Manchmal ist es ist ja für uns alle auch schwierig, sich überhaupt zu verstehen, also zu verstehen, was da jetzt gerade gesagt worden ist. Und das kann schon mal sein, dass man unterschiedliche Auffassungen hat, ne? Mhm.
Was ist so das Ideal für den Hospiz, also aus Hospizdienstsicht, ne? Also aus deiner Sicht, was wäre das Ideal, wie eine Begleitung abläuft? Wann fängt es an?
Ja. Du meinst jetzt auch rein zeitlich und sowas?
Ja, genau.
Das ist ein schwieriger Knackpunkt bei der Erwachsenenhospizarbeit, nämlich genau der Punkt zu sagen, wann ist jemand palliativ? Also wann ist jemand jetzt nicht mehr kurativ heilbar, sondern es wird jemand sterben und es ist jetzt eine Frage der Zeit, wie lange das noch dauert. Mhm. Und diesen Punkt zu bestimmen, das ist auch für Ärzte nicht immer ganz einfach. Das ist so ein bisschen vertrackt. Und dann ist es auch so, dass Menschen auch sehr unterschiedlich sind und manche auch dann noch ganz viel Energie entwickeln. Also diesen Zeitpunkt festzulegen, ist schwer. Wir haben eine Begleitung, da hat eine alte Dame aus einem Altenheim, die hing wirklich am letzten Faden. Das hat der Arzt gesagt, das hat das Pflegepersonal gesagt. Und dann haben wir eine Begleitung installiert mit einer sehr fröhlichen, charmanten Ehrenamtlichen. Noch eine andere als Katrin. Und genau, Katrin ist ja auch so sehr charmant und alle freuen sich immer, wenn sie kommt. Ja, und dann ist die Frau quasi nochmal aufgeblüht, ne? Also die hat dann nochmal neuen Lebensmut geschöpft, das kann man so sagen.
So unter dem Motto, nicht mit mir.
Ja, also so. die hatte vorher, ich würde das jetzt mal so sagen, einfach den Lebensmut vielleicht verloren. Mhm. Dann hatte sie ihn wiedergefunden. Also das war eigentlich, dann ist das keine palliative Begleitung mehr, ne? Mhm. Also passieren kann alles Mögliche. Und du hast gefragt, was ist eine gelingende Begleitung? Da das so viel verschiedene Möglichkeiten gibt, auch wie es ausgeht oder was so passieren kann, ist das wirklich schwer zu sagen. Das sind immer Individuen, die auch bestimmte, manche Menschen sind auch ärgerlich, dass sie sterben müssen oder wütend oder sauer oder traurig, ne? Dass sie ihr Leben verlieren oder biestig oder sowas. Und ich glaube, es gibt nicht immer so ein Ideal. Ich glaube, das Ideal ist tatsächlich, dass es ein Gegenüber gibt. Dass es jemanden gibt, der das mit aushält, der da ist und das aushält auch. Dass jemand stinksauer ist oder wütend, dass er sein Leben verlieren muss und auch keine Antwort hat oder sowas. Und dass man das erträgt.
Ja,
Und dass man dabei ist und das erträgt. Mhm. Und das hört sich jetzt ja nicht so nach so einem tollen Ideal an vielleicht, ne? Also aber das ist tatsächlich das Höchste, was es gibt. Und vielleicht, wir sind gerade dabei und bauen so ein Projekt auf. Die Koordinatorin Heike Schöttler hat das so als ihr Herzensprojekt in Angriff genommen, letzte Wünsche zu erfüllen. Ne? Also das ist natürlich auch was ganz, 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 ganz toll ist, wenn man dann nochmal erfragen kann, was wäre denn das, was du jetzt gerne nochmal hättest. Und für manche ist das eine dicke Scheibe Bauernbrot mit, weiß nicht, Geflügelleberwurst oder sowas, ne? Und für jemand anderen ist das, ich möchte noch mal die Füße ins Meer halten. Kann man sehen, dass man es organisiert, ne?
Ja, aber das ist schön, ne? Also es gibt ja da auch schon den Wünschwagen, glaube ich, ne, in Dortmund, der da.
Genau.
Das sind wirklich schöne Projekte.
Und manchmal sind das ja auch gar nicht so große Sachen, ne? Manchmal ist das, wenn man jetzt vielleicht im Krankenhaus liegt oder auch im Altenheim, vielleicht ist es manchmal auf einmal eine Musik, die man nochmal hören möchte oder einen Film sehen oder was Bestimmtes essen, ne? Oder ein Bier trinken oder sowas. Mhm. Genau.
Generell, was die Arbeit angeht, egal in welchem Bereich du jetzt quasi bist, egal ob du jetzt die Trauerbegleitung die Gruppen quasi hast und das organisierst oder ob du die Sterbebegleitung hast, ist es ja so wie in meinem Beruf auch. Nur halt, dass das ja quasi bei dir sogar bei dem Punkt vorher anfängt mit der Sterbebegleitung eben. Bedrückt dich das manchmal, die Person also dass sowohl alles, was du organisierst, als auch quasi alles, was du ja, alles, was du machst, halt mit Sterbenden zu tun hat, so?
Dass mich das persönlich mitnimmt, weil sie sterben, oder was meinst du?
Ja, sowohl als auch. Also sowohl, weil du halt, ja, das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, ich kenne die Antwort so ein bisschen. Aber ne, sowohl, weil du halt die Sachen organisierst quasi, organisierst eben die Trauergruppen, die ja teilweise auch sehr intensiv sein können.
Oh ja.
Ja. Oh ja. Ne, als auch eben die Sterbebegleitung, wo du ja teilweise auch eben mit involviert bist, beziehungsweise eben natürlich auch die gesamte Vereinsarbeit, auch das. Und im Endeffekt alles ist ja darauf ausgelegt, quasi Sterbenden oder den Angehörigen von Sterbenden zu helfen, so. Ich meine, ich kenne es ja auch
du
aus eigenem
Beruf. Ich kenne das auch. Also ich habe auch gerade das Gefühl, dass...
Ja. Nein, aber trotzdem finde ich die Frage nochmal, das ist ja eine andere Perspektive so.
Genau. Deswegen. Also ich kann das für mich nur so beantworten, dass ich das absolut befriedigend finde und mich das froh macht, dass ich also diesen Teil, den ich da übernehme, dass ich Sterbebegleitung organisiere, dass ich in Trauergruppen Menschen da durch so einen Prozess führen darf, dass mich das ganz glücklich macht. Auch die Trauerreden. Also wenn hinterher jemand kommt und sagt, das war unser Vater oder so, ne, das haben sie gut auf den Punkt gebracht, dann macht mich das glücklich, wirklich. Also das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Das ist ja immer so ein Ausschnitt von einem großen Prozess und wo auch viele Beteiligte sind. Aber das macht mich wirklich glücklich, da teilnehmen zu können, ja. Und das auch zu erleichtern, ne? Ja. Also das anderen Menschen etwas leichter zu machen, und das spürt man auch.
Ja. Wenn du sagst, das macht dich glücklich, was sind so die schönsten Momente für dich bisher gewesen? Gibt es so absolute Highlights, wo du, also wenn du jetzt quasi Menschen triffst, die sich fragen, ach, oh, vielleicht wäre das was für mich, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren, aber ich weiß nicht so richtig, womit kann ich denn da so rechnen? Gibt es dann so 5 oder 3 oder 2 oder auch nur ein Highlight, wo du sagst, boah, da leuchten meine Augen, da hüpft mir das Herz, weil das einfach, auch wenn es blöd klingt, ne? Aber ja, weil es einfach so eine schöne Erfahrung war und weil das so ein schönes Erleben war.
Du sprichst jetzt von der Sterbebegleitung?
Ja.
Also ich mache ja selber jetzt nicht so viel Sterbebegleitung und höre immer Geschichten. Aber es ist also erstmal die allererste Begleitung, die wir überhaupt durchgeführt haben, das war die, die du durchgeführt hast, meine liebe Katrin.
Ehrlich?
Ich meine ja. Oh. Also ihr wart zu zweit, oder sagen wir mal, das ist vielleicht der...
Ja.
Der Erste, der verstorben ist, so vielleicht.
Es ging relativ schnell, dass ich eine Begleitung bekommen habe.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich die erste Begleitung. Und habt ihr darüber schon gesprochen? Habt ihr das schon erzählt?
Ja, in Ansätzen. Also jetzt nicht so episch, glaube ich.
Ja.
Also ich würde mal sagen, das ist nach wie vor für mich ein Highlight, diese Geschichte, die ich ja nur immer erzählt bekommen habe von dir. Und ja, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, wir sind vielleicht ein bisschen getestet worden, dass man uns in einem Altenheim eben einen Mann vorgeschlagen hat zur Begleitung, der auf der Straße gelebt hat und obdachlos war, die 10 Jahre, glaube ich, ne, oder länger?
Deutlich länger.
Und eben, ja, wie gesagt, das kann ich ja jetzt nicht aus eigenem Erleben erzählen, aber so diese Vorstellung, dass das eben jemand ist, der jetzt wirklich eine lange, lange Zeit überhaupt keine Wohnung hatte, keine eigenen 4 Wände, sich da auf der Straße durchgeschlagen hat und dann ja in einem Altenheim Gott sei Dank die Möglichkeit findet, 4 Wände zu haben, ein Einzelzimmer, dann immer noch in seinem Schlafsack liegt, weil das ist sein Zuhause, das ist ein sicherer Ort, und den will er gar nicht hergeben gegen die normale Bettwäsche, und dann bekommt er da jeden Tag Essen und isst, weil das kennt er gar nicht mehr, dass es so viel gutes Essen gibt. Und dann kommt auch noch so eine charmante, tolle Frau wie die Katrin im Winkel einmal die Woche vorbei und quatscht mit ihm und redet mit ihm und gibt ihm auch eben die Gelegenheit, nochmal, eben auch auf sein Leben nochmal zu schauen, ne, das Revue passieren zu lassen. Und der hat ja viel zu erzählen gehabt.
Der hatte viel Leben auf jeden Fall.
Der hatte viel Leben, viel genau. Leben. Aber dass der eben auch nicht nur körperlich versorgt ist am Ende seines Lebens, ne? Und das ist vielleicht dann auch der Punkt, der das auch manchmal wirklich sehr rührend macht, sondern dass eben dann auch noch jemand kommt, der sich interessiert und sagt, sag mal, ne, erzähl mal, wie ist das denn? Wie ist denn dein Leben gewesen? Wie ist es denn jetzt? Was wünschst du dir jetzt? Was sind deine Bedürfnisse jetzt noch so, ne? Oder ja, so, also in der Richtung gibt es sehr viel. Da gibt es sehr viele Beispiele.
Ich sag mal, du, so wie du das ja gerade auch gesagt hast, du hast ja gerade so die eher über die übergreifende Aufgabe, ich sag mal, die Organisation zu machen und sitzt ja auch viel an Projekten und kümmerst dich um unterschiedliche Sachen, eben das, ich sag mal, Funding etc., also quasi alles drumherum, so wie zum Beispiel unser Podcast ja auch. Was ist so die Vision? Welche Sachen möchtest du eventuell noch in den Verein integrieren? Gibt es irgendwas, über das du reden darfst? Oder möchtest? welche Sachen vielleicht Dortmund und Umgebung noch fehlen? Oder welche Sachen intensiviert werden sollen? In welche Richtung soll das noch so gehen? Also ich sage mal, über eben Sterbebegleitung und die Trauergruppen hinaus.
Also das eine Projekt ist ja, dass ich im letzten Jahr angefangen habe, eine Ausbildung für Trauerredner anzubieten. Das ist auch ein super schönes Projekt. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal abgeschlossen, noch mal ein bisschen mehr Erfahrung gemacht. Bin gerade dabei, den dritten Kurs vorzubereiten. Also da werden gerade die Anmeldeformulare rausgeschickt. Das ist ganz toll, also diese Ausbildung für Trauerredner anzubieten und auch so ein Konzept mir zu überlegen. Also man kann das ja auch so oder so oder so machen. Und eben so ein ganz, ganz praxisorientiertes, wo die in 4 Wochenenden 3 Reden wirklich selber schreiben und halten und auch in paarweise sich zusammentun und der eine erzählt von einem Verstorbenen und dann kommt man eben auch in die Rolle des, in der die Familie steckt und man merkt, oh, ich weiß gar nicht, das erzähl mir von meinem Vater und so. Also, dass man beide Seiten gut kennenlernt und also das ist eine sehr intensive, schöne Angelegenheit und wo ich ganz freudig bin, dass das Konzept so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Die zweite große Sache, die mich umtreibt im Moment, ist, dass ich finde, wir könnten in Dortmund gut ein Kinder- und Jugendtrauerzentrum haben. Das ist einfach was fehlt. Also dadurch, dass wir von Anfang an Kinderhospizarbeit machen und Trauerarbeit. Und das sieht man ja auch auf unseren Webseiten, ne? Oder sind dann ja auch mal mit dem einen oder anderen in der Presse. Dadurch werden wir auch wahrgenommen, als seien wir ein Anbieter von Trauerbegleitungsangeboten für trauernde Kinder oder Jugendliche. Und das sind wir aber bisher nicht. Und das ist schon ein bisschen erschreckend schade, also dass es sowas hier gar nicht gibt. Also es gibt einzelne Kursangebote, Gruppenangebote gibt es.
Ja, vor allem im Ruhrgebiet, aber ich sag mal ein bisschen weiter weg.
Ne? Auch in Dortmund. Also es gibt es gibt auch, die Malteser haben Kinder, Trauergruppen. Also es gibt auch andere, die da was anbieten. Aber es ist nicht viel. Es ist nicht viel insgesamt. Und ein richtiges Kinder- und Jugendtrauerzentrum, ich habe eins kennengelernt in Witten. Gibt es eins von dem Verein Traurig, Mutig, Stark. Das ist einfach, man kommt rein und weiß sofort, ach, alles klar, also das ist ein Kindertrauerzentrum. Hm. Versteht man sofort, ne? Also jeder auch, ne? Hm. Das ist ein großer Unterschied, ob ich eben so meine Trauerarbeit mache und biete auch eine Kindergruppe an oder ich sage wirklich ein Kinder- und Jugendtrauerzentrum. Hm. Und das gibt es in Schwerte, gibt es den Leuchtturm e.V. Ja. Genau. In Dortmund gibt es sowas nicht, das finde ich total schade. Das wäre jetzt immer noch
deswegen meine eine Vision. Also ich kenne sonst noch Witten und dann das Lavia-Haus in Gelsenkirchen, glaube ich. Aber sonst genau halt quasi hier in Dortmund, was ja einfach mit 600.000 Einwohnern eine riesige Stadt ist, sind es dann doch für die trauernden Kinder, was ja dann schon einige sein werden, die einfach diese Angebote vielleicht nicht direkt präsent haben.
Genau.
Und das wäre, glaube ich, echt eine schöne Erweiterung.
Ja, genau. Wo man einfach so einen Ort hat, wo man wirklich weiß, da kann man hingehen. Ne? Ich habe jetzt auch auch mal mit zwei Psychologinnen darüber gesprochen, wo mir eine also sofort sagte, sofort, also nur, als ich es nur ausgesprochen habe, das hätte ich mir mal schon lange gewünscht. Also das hätte ich gerne mal, dass ich da an manchen Stellen eine Familie da mal hinschicken kann. Ne?
Ja, das ist, also das haben wir uns ja hier alle auf die Fahne geschrieben, ne? Das ganze Thema ein bisschen aus der, oder in die Komfortzone hereinzurücken. Ne? Das ist ja jetzt bei den meisten Menschen völlig außerhalb der Komfortzone. Und ich finde, es gehört mitten rein, ne? Dass also auch Trauerarbeit gelebt wird, dass man keine Angst davor hat. Ich habe mich heute im Büro noch darüber unterhalten, wie wichtig das ist, dass Menschen trauern können und aufgefangen werden, auch wenn man nicht in derselben Situation ist und das nicht nachempfinden kann, aber kann man auch da Unterstützung leisten. Und da gehört ja der komplette Prozess dazu, ne? Von Sterbebegleitung, von Auffangen der Angehörigen, des kompletten Umfeldes, bis hin natürlich dann hinterher den Menschen zu helfen, mit der Trauer und dem Verlust klarzukommen. Und das finde ich, also je früher man anfängt, desto besser ist es, ne? Wenn Kinder lernen, ordentlich damit umzugehen, ist es im weiteren Verlauf des Lebens deutlich einfacher.
Das glaube ich auch. Also da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, das ist eigentlich ja auch wie bei Hospizen, also stationären Hospizen, dass es da einen Raum, einen Ort gibt. Das ist ein greifbarer Ort, ein Haus. Und da kann man reingehen. Und dann weiß man, so, das ist ein Hospiz. Ne? Und hier darf man sterben. Und hier wird eine schöne Umgebung gebildet. Also wir machen es jetzt, so gut es irgendwie geht, begleiten wir dich auf diesem Weg. Mhm. Und ein Trauerzentrum, das stelle ich mir halt auch so vor, dass einfach jeder in der Stadt irgendwann weiß, ja, wir haben ein Trauerzentrum. Und wenn man in großer Trauer ist, dann kann man da auch hingehen. Also ganz normal, ne? So, dann geht man eben ins Trauerzentrum, dann das bekommt so ein bisschen mehr Normalität.
Genau.
Und ist nicht so was, man fühlt sich ja so schrecklich rausgeschossen aus der normalen Welt, wenn man trauert. Ne?
Ja, und keiner kann das verstehen. Und
Und je jünger man ist, so kann man das sagen, ich war ja auch mit 42, habe ich mich auch sehr jung gefühlt für so ein Thema. Also mich eben wie eine Witwe zu fühlen, ne, sowas. Und da gibt es wenige Gleichaltrige, die da gut mit zurechtkommen. Ne? Also da gibt es wirklich nicht viele, wo man gut andocken kann. Es gibt welche, ganz klar, aber das ist schon schwierig. Und je jünger man ist, glaube ich, umso schwieriger ist das. Und für Kinder und Jugendliche auch ganz, ganz schlimm. Ne?
Ja.
Wenn sie sich so dann auch noch so alleine damit fühlen. Ne? Und das können solche Gruppen oder auch so ein Haus oder so Angebote, können das eben mal so ein bisschen relativieren.
Ja.
Ne?
Ja. Mhm. Ach, wie schön wäre das, wenn man irgendwann einfach durch die Stadt läuft und sich überlegt, ach Mensch, hier ist ein Trauerhaus, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Genauso wie, ach Mensch, das ist eine neue Ausstellung im Museum, die gucke ich mir jetzt einfach an. Ne? Mhm. Also das fände ich persönlich ganz schön.
Ja. Also das wäre auch so meine Vision davon, dass da das ist ja auch, ne, wir haben so einen schönen, Cartoon kann man nicht sagen, so ein schönes Bild, so eine Grafik von einer jungen Frau aus Hamburg, die auch Trauerbegleitung macht, die ist auch Grafikerin, und die hat so ein Tortendiagramm gemacht, was sich alle unter Trauergruppen vorstellen, und dann ist das ein großer schwarzer Kreis, Wein, 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 und ein ganz kleiner Teil ist Kerze anzünden, ne, so. Und dann nochmal ein Tortendiagramm mit ganz vielen Farben und verschiedenen Aspekten und sozusagen, ja, und so ist es wirklich. Und und da ist das Weinen gehört dazu, aber da ist auch Lachen, da ist auch Resümieren und Erinnerungsorte schaffen und neu planen und sowas alles gehört eben auch dazu, ne? Im echtes Leben.
Was mich jetzt noch interessiert, und ich weiß das ja größtenteils.
Das ist immer so ein bisschen die Krux am heutigen Gespräch.
Ja,
oder?
Wirklich. Ne? Ich habe jetzt gerade eigentlich gelogen, weil mich natürlich interessiert es mich, aber ich kenne die Antwort schon. Ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörerschaft da sehr dran interessiert ist, zu erfahren, wie kann man das Angebot vom Forum Dunkelbund wahrnehmen? Wie kann ich auf beiden Seiten das Angebot wahrnehmen? Ne? Wie kann ich mich engagieren? Wodurch, was muss ich dafür machen? Wie aber auch, Richtet sich das nur an wirklich Menschen, die sterben und Menschen, die in Trauer sind oder auch an Angehörige? Also was muss ich machen, um Kunde zu werden? Und was muss ich, so, ne, wenn man so möchte? Und was muss ich machen, um Unterstützer zu werden?
Ja, also mal zum Beispiel auf die Seite des Vereins schauen, forum-dunkelbund-verein.de. Da sind alle Angebote aufgelistet. Das sind, da kommt man auf verschiedene Unterseiten. Also da kommt man auf den Kinderhospizdienst in Dortmund, da kommt man auf den Kinderhospizdienst in Bochum, den wir auch gegründet haben. Da kommt man zu den deutschen Kinderhospizdiensten. Dort werden immer Ehrenamtliche gesucht, zum Beispiel. Ne? Also da gibt's und ehrenamtliches Engagement gibt's in einer großen Vielzahl. Das war, glaube ich, gerade mein Hund, der genau, geseufzt hat.
Ja, genau,
das war
für Emma. Alle, die sich wundern zwischendurch.
Das war Emma, der Hospizhund. Der ist seit 4 Monaten mit dabei an Bord. Genau. Ja, dann gibt es eben den, haben wir ja schon angesprochen, den Erwachsenenhospizdienst Dunkelbund heißt der. Dann gibt es Trauergruppen. Ja, gut, das ist für Menschen in Trauer. Ne? Das ist, da macht man jetzt nicht ehrenamtlich mit, da geht man einfach zu einer Trauergruppe hin. Man kann Fördermitglied des Vereins werden und kann ja, uns mit finanziellen Mitteln regelmäßig unterstützen. Ganz wichtig, kann man an der Stelle mal erwähnen. Ja. Alle ambulante Hospizarbeit, die wir machen, wird zu einem Teil von den Krankenkassen refinanziert, immer erst sehr viel später. Aber niemals in dem Maße, was wir einsetzen müssen. Und deswegen sind wir immer, immer, immer auf Spenden angewiesen. Und deswegen müssen wir da auch immer klöppeln und klappern und dafür werben, dass man uns auch mal Spenden zukommen lässt.
Genau. Der Spendenlink ist natürlich in den Shownotes zu finden, sei an der Stelle gesagt, ja.
Mhm. Spenden.
Genau, genau, spendet ja gerne.
Wollte ich mal einwerfen.
Also es ist ja sehr schön, also das möchte ich, liegt mir am Herzen, das auch nochmal zu sagen. Wir haben das 2018 gegründet, wir wussten ja nicht, wie es so ankommen wird und wie das so funktionieren wird, dass es jetzt so viel, also der Stein, den man da ins Wasser geworfen hat, der hat so viel Wellen schon geschlagen und was da alles schon möglich geworden ist, ne, das ist natürlich nur deshalb möglich geworden, weil auch die Stadtgesellschaft, also da, wo wir eben ein Projekt starten, uns auch sehr freundlich aufnimmt, ne? Mhm. Und ja, und das auch total gerne unterstützt. Mhm. Das ist natürlich super.
Ja, ja, das stimmt. Ja, und wenn ich jetzt Angehörige bin von jemandem, der im Sterben liegt, was mache ich dann?
Ja, auch einfach anrufen. Also der Hospizdienst, der Erwachsenenhospizdienst ist natürlich auch auf jeden Fall offen dafür. Mhm. Ne?
Genau. Muss ich dann erst irgendwelche Formulare ausfüllen? Oder?
Nein, also wir würden ein Gespräch führen mit der Koordinatorin, würde ein Gespräch führen. Das ist eine besondere Situation, wenn jemand jetzt zu Hause auch stirbt oder sterben soll oder möchte. Ne? Und die Familie versucht, das möglich zu machen. Denn wissen die meisten gar nicht, dass sie überhaupt so einen ambulanten Hospizdienst wie den unseren in Anspruch nehmen dürfen. Mhm. Dürfen sie. Und ja, das würde bedeuten, einfach anrufen und sagen, wir wünschen uns gern Unterstützung. Wir hatten neulich einen Anruf, das hat dieses Dilemma, in dem die Angehörigen stecken können, stellt das ganz gut dar. Das waren 2 Schwestern, ihre Mutter lag im Sterben und die waren einfach durch, weil die Nächte so anstrengend waren. Mhm. Die haben den ganzen Tag gepflegt und die ganze Nacht war auch immer irgendwas los und die kamen überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Ne? Und die waren völlig fertig und riefen dann an, nur dass mal jemand nachts kommt und aufpasst oder sowas. Das haben wir dann in Windeseile möglich gemacht und hatten auch einen Ehrenamtlichen, der gesagt hat, mache ich für die Frauen, damit die mal durchschlafen können. Also so, das könnte zum Beispiel eine Anfrage sein. Und dann erschließt sich auch so ein bisschen was manchmal. Hm. Manchmal sind es ganz pragmatische Sachen, ne, die da hilfreich sind. Ja. Genau, ja. Und dann ist eben eine ganz große Spannbreite. Manchmal brauchen auch die Angehörigen jemanden zum Reden. Mhm. Die Angehörigen, die sind ja auch in einer sehr schwierigen Situation, in einer anderen. Also der Mensch, der sterben muss, und der Angehörige, die stehen beide vor einem Verlust. Aber das sind zwei verschiedene Verlusterlebnisse. Mhm. Ne? Ob ich jemanden verliere, der in meinem Leben eine große Rolle spielt, und ich dann gucken muss, wie lebe ich weiter ohne diesen Menschen. Oder aber ich stehe vor dem Verlust meines eigenen Lebens. Das sind schon zwei verschiedene Sachen. Mhm. Genau.
Ja, also es ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot.
Ja.
Es reicht ein Telefonat, und das findet sich auch auf der Homepage.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns über alle Anrufe und bemühen uns wirklich, das kann ich wirklich so sagen, also auch allen Wünschen oder gerecht zu werden. Das mag vielleicht in einigen Fällen dann mal nicht funktionieren, aber wir geben immer alles, das zu realisieren. Und unsere Ehrenamtlichen auch. Und das ist ja jetzt auch schon eine stattliche Zahl von sehr engagierten, fitten Ehrenamtlichen. Das kann man auch mal sagen, finde ich.
Ja.
Ja.
Und wo wir jetzt beim Thema das Ende angekommen sind,
ja,
gibt es ja auch noch eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Die haben wir die Frage auch tatsächlich, auch wenn wir viele Sachen besprochen haben, aber auch noch nicht gestellt.
Nee.
Auch wenn es eigentlich interessant gewesen wäre, schon mal vorher zu wissen. Aber jetzt haben wir genau dieselbe gespannte Erwartung. Ja, was glaubst du, kommt danach?
Danach. Ich sehe das eher so, dass danach das Leben weitergeht, das Leben als Ganzes. Also die, es geht da nichts verloren. Ne? Also wenn ich mal nicht mehr da bin, dann geht der Welt nichts verloren, weil ich komme ja in irgendeiner anderen Form wieder. Also die Erde wiegt ja immer gleich viel. Und ja, das, was ich so eingebracht habe, das lebt ja so in den Menschen wieder, die ich vielleicht möglicherweise inspiriert habe mal, oder positiv oder negativ. Ja, und so sehe ich das. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich dass so ein Ich weiterlebt, das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Je älter ich werde, desto weniger wichtig wird mir das. Ist das zu verstehen, was ich sage?
Voll.
Ja.
Also.
Ja.
Und auch, also.
Mhm. Ja. Danke.
Danke.
Ja, gerne.
Mehr kann man
ich bedanke mich sagen. Auch. Vielen ja. Dank für das schöne Gespräch.
Ja, genau. Vielen Dank, liebe Beate, für dieses wunderschöne Gespräch. Und jetzt wären wir wirklich am Ende angekommen. Natürlich gibt es noch den obligatorischen Hinweis darauf, dass es sowohl unsere Shownotes gibt. In diesen Shownotes stehen alle Informationen über Forum Dunkelbund, über den Verein, aber auch alle
Spenden.
Spenden.
Ja, genau.
Aber natürlich auch alle weiteren Informationen über unseren Podcast, den ihr natürlich auch auf Facebook, auf Instagram findet. Wir versuchen aktiver zu sein. Auch der Story-Nichtmacher Alex wird sich irgendwann mal darum kümmern, mal vielleicht eine Story zu machen. Natürlich auch unseren Podcast auf Podigy, Spotify, Deezer und so. Ja, von unserer Seite aus vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und bei all den schweren Fragen, vergesst das Leben nicht.